Herrlich. Vielen Dank, liebe Barbara, dass wir zusammenkommen. Du
Ja.
weißt, ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema abschiedlich leben. Es ist eine Konnotation, ein Begriff, den ich tatsächlich über euch in der spirituellen Coaching-Ausbildung geschenkt bekommen habe. Und das ist auch die große Klammer, die ich versuche, um mein Buch zu knüpfen. Genau. Schilder mir mal doch bitte dein Verständnis von einem abschiedlichen Leben, von einer Haltung eines abschiedlichen Lebens.
Ja, vielleicht, bevor ich das tue, möchte ich sagen, dass ich diesen Begriff gar nicht gefunden habe, sondern dass er zurückgeht auf eine Tagung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie. Und ich finde diesen Begriff wunderbar, weil er einen Prozess beschreibt. Und einen Prozess, der einfach Fakt ist, wir leben abschiedlich, denn es gibt nichts, was bleibt. Alles, was existiert in unserer Welt, vergeht. Und abschiedlich leben ist für mich, sich dafür zu öffnen, dass das so ist. Also Fakt ist, dass es nichts gibt, was bleibt. Aber unser tiefes Bedürfnis ist, dass Dinge bleiben. Insbesondere dann, wenn wir sie als angenehm und als sicherheitgebend erleben. Also wir möchten vielfach Dinge so behalten, wie sie sind. Von anderen Dingen, verabschieden wir uns gerne. Also das, was uns nicht gut tut oder wo wir meinen, dass es uns nicht gut tut, was uns Schmerzen bereitet. Also Situationen, mit denen wir irgendwie nicht im Frieden sind. Aber Fakt gilt, ist für beides. Es ist so, dass wie die großen Weisen sagen, Panterei, alles fließt oder man steigt niemals zweimal an derselben Stelle in den Fluss, dass wir nichts festhalten können. Und in einer Zeit wie der Gegenwart, wo so ungeheuer viel im Fluss ist, also so ungeheuer viel verändert, sich verändert und so viele Sicherheiten wegbrechen, ist diese Notwendigkeit, ich sage jetzt notwendig im Sinne von notwendend, diese Notwendigkeit, sich dafür zu öffnen, dass es eben immer alles vergeht, glaube ich, sehr wichtig. Und da hineinzuwachsen, in diese Bereitschaft, abschiedlich zu leben, das, glaube ich, ist eine Fähigkeit, die man als Lebenskunst auch bezeichnen kann. Also nicht festhalten zu wollen an etwas, was sich nicht festhalten lässt und sich damit dem Leben neu zu öffnen. Ja? Also wenn ich weiß, ich kann nichts festhalten, dann kann ich auch eher mich diesem Fluss des Lebens anvertrauen. Ob ich dieses Vertrauen entwickle, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Und das hängt von Mensch zu Mensch ab, wie er oder sie aufgewachsen ist. Aber sich vertrauensvoll dem Fluss des Lebens hinzugeben, das ist für mich eine große, große Kunst und etwas, was ich sehr ersehne, auch für mich selbst.
Nun liegt ja über all diesen Schichten, die du gerade geschildert hast, liegt ja irgendwo dieses ganz große Gefühl von Angst, ne? Also Angst vor dem Tod. Das ist ja sehr, sehr, sehr mächtig. Und eine meiner Interviewpartnerinnen, eine Philosophin, Zeitgeistforscherin, hat mir natürlich ganz klar die Frage gestellt, Michaela, wenn dir das nicht passiert wäre, was dir vor 7 Jahren passiert ist, würdest du genauso darüber denken, also den Tod tatsächlich ins Leben einzuladen, ne? Also sich dem Fluss hinzugeben, das abschiedliche Leben oder das abschiedliche Leben einzubauen, einzuweben. Und fairerweise musste ich natürlich sagen, ja, wahrscheinlich nicht. Also ich hätte natürlich niemals so auf mein Leben geblickt, ne? Also es ist irgendwie zeitgleich ein Schicksal und einfach auch eine große Dankbarkeit, ja, einfach nochmal den Blick zu wechseln, ja.
Ja, du erwähnst jetzt das, was deinem Leben einen wirklichen tiefen, tiefen Einschnitt gegeben hat, dass du deinen Mann verloren hast vor 7 Jahren unter sehr dramatischen und schwierigen Umständen. Ich habe kürzlich ein Interview geführt, wo es also auch um Trauer ging. Also das ist ja eine Frage auch des Trauerns. Und ich kann das nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber was der Bruder Thomas, ein Dominikaner, eine Benediktinermönch, gesagt hat, er sagt, das ist wie eine, ja, Initiation, wie eine Vertiefung in der Zuwendung zum Leben. Und eine andere Interviewpartnerin von mir hat gesagt, der Tod ist der größte Lehrer. Also konfrontiert zu sein mit der Endlichkeit eines anderen konfrontiert uns ja auch mit der Endlichkeit von uns selbst. Und jede schwere Erkrankung, lebensbedrohliche Erkrankung, die wir selbst vielleicht haben, und auf die wir plötzlich gestoßen werden oder eine Erfahrung, wo wir ahnen, dass wir dem Tod sehr nahe sind, wirft ja ein völlig neuen Blick auf das eigene Leben. Und wenn es denn gut verarbeitet wird, also wenn es nicht unterdrückt wird, wenn es nicht abgespalten wird, dann kann es wirklich eine Initiation dazu sein, das Leben viel mehr zu lieben als vorher. Also viel mehr wertzuschätzen, was wir erleben dürfen, egal ob das jetzt schmerzhaft ist oder ob es das, was ist, was wir uns unter einem glücklichen Leben vorstellen. Und ohne diese Erfahrung würde diese Initiation wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, nun gibt es ja immer irgendwie dieses Ursache-Wirkung, ne? Also hier blitzt es jetzt raus. Ich habe mir jetzt gerade einige Leberflecke heute Morgen entfernen lassen. Also es gibt ja immer Momente im Leben, wo man achtlos durchs Leben streift. Genau. Braucht es wirklich diese Momente? Also also man lernt ja irgendwie durch Schicksalsschläge, man lernt durch negative Erfahrungen, ja? Also wie kann man das spiritueller betrachten, indem man sozusagen all diese Erfahrungen nicht zwangsläufig braucht, sondern dass man in dieser Haltung durchs Leben geht?
Also das Erste, was mir jetzt gerade kommt, ist, Spiritualität ist ja inzwischen ein bisschen in Mode, ne? Also ein Begriff, den man in den 90er Jahren kaum in den Mund nehmen durfte, ist inzwischen einigermaßen salonfähig geworden. Und ich rede gerne von dem sogenannten spirituellen Bypass.
Ja.
Der spirituelle Bypass ist für mich so verkörpert in Menschen, die mit Gitarre und wallenden Gewändern durch die Lande gehen und schöne Lieder singen, in dem hoffentlich verankerten Gefühl, also aber man merkt schon meine Skepsis, in dem hoffentlich verankerten Gefühl, dass sie wirklich eins sind mit dem Göttlichen. So, der spirituelle Bypass macht sich für meine Begriffe etwas vor, was nicht da ist. Und deswegen sage ich meistens auch, wer sich auf diesen Weg begibt, der ist nicht ungefährlich mit seinen Irrungen und Wirrungen und der ist nicht einfach, weil unser Bewusstsein, das wir von uns selbst entwickelt haben, meist ziemlich zugemauert ist. Also mit Konzepten, mit Vorstellungen, mit negativen Erfahrungen, mit was auch immer. Und dieses loszulassen, das ist wie so Zwiebelschälen. Oder es gibt dieses Bild vom Turm, der irgendwie zusammenbricht. Das ist wie wenn die Sicherheiten, die wir uns zugelegt haben oder von denen wir meinten, dass sie uns helfen, zusammenbrechen. Und wir sind derzeit in solch einer Situation. Und Corona hat es gezeigt, die Kriege, die plötzlich wieder selbst bei uns in unseren sogenannten friedlichen Breitengraden aufbrechen. Und die Erfahrung, die Menschen weltweit machen, dass das, was galt, nicht mehr gilt. So. Und das, was im besten Sinne dabei herauskommen kann, ist ein Bewusstseinsschub,
Ja.
bei dem wir merken, welches Geschenk das Leben ist und was wir vielleicht in diesem Leben lernen wollen. Also für mich ist der spirituelle Weg ein Lernweg, der auf der Bewusstseinsebene stattfindet, aber in der Konfrontation mit dem ganz alltäglichen Leben. Also so wie die Vögel halt Würmer finden müssen, so müssen wir halt ganz alltäglich leben. Wir müssen unseren Alltag gestalten und den Herausforderungen, die uns da begegnen, irgendwie, heute sagt man resilient, gegenübertreten. Und wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, was so die Generation meiner Eltern beispielsweise oder deiner Großeltern erlebt haben, die den Krieg erlebt haben, wo eben alles verloren ging und welche Schätze sie unter Umständen dabei herausgeholt haben. Ich gebe mal einen, der mich gerade sehr bewegt. Das ist der erste Satz des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was für ein großartiger Satz. Wenn wir uns heute mehr an diesen Satz erinnern würden, dann würden wir dieses unglaublich kostbare Geschenk der Erfahrung des Dritten Reiches, des sogenannten Dritten Reiches, ganz anders würdigen können. Würde jedes Einzelnen von uns ist unantastbar. Und bis zu diesem Punkt zu kommen, ist manchmal ein unendlich schmerzhafter Prozess. Ja? Und die einfach zahllosen Ablenkungen, die wir heute haben, durch Medien, durch Glücksverheißungen, durch ich weiß nicht was alles, das hat schon Buddha gesagt, das Leben ist Leiden. Es ist so. Es ist aber auch Freude. Und diese Freude wirklich anzunehmen und zu genießen, das ist etwas, was wunderbar sein kann. Und was uns viel mehr in den Frieden führt, als wenn wir durch Ablenkung und ich weiß nicht was alles meinen, das Glück auf Erden leben zu können.
Aber es ist natürlich zugleich ein sehr großes kollektives Thema und natürlich auch, ne, steckt in
Ja.
jedem ein die Verantwortung steckt in jedem Einzelnen von uns. Wenn wir jetzt irgendwie auf das kollektive Thema blicken, ne, also du hast es gerade schon erwähnt, Kriege, nehmen wir Klimakrisen, nehmen wir die Geflüchteten, das ist ja so groß, ja, und die Würde des Menschen im kollektiven Sinn ist ja eigentlich, oder das einzelne Leben kaum noch etwas wert. Ja? Also es ist
Also, Leben ist immer wert. Ja? Und ob ich das Leben als etwas Wertvolles begreife, das ist mein Weg. Ob ich
Genau, das ist
diesen
ja. Das kann nur der eigene sein, ja.
kann nur der eigene sein. So. Und je größer die Herausforderung ist, die eigene Würde zu erkennen und zu würdigen, ja, und zu leben, desto größer ist der Schatz, den wir da heben können. Ich will jetzt, weiß Gott nicht, sagen, lasst uns mal so richtig durch die Mangel gehen, damit wir da an einem guten Ende wieder rauskommen. Aber wenn man sich vorstellt, wie viele seelische Wunden Menschen in ihrem Leben erfahren, und du hast es ja eben auch erfahren, dann ist das ein Weg, der kostbar ist. Der kostet etwas, der kostet etwas, ohne jede Frage. Die deutsche Sprache ist ja großartig. Immer wieder kann man das entdecken. Der
Ja.
kostet etwas, aber es ist ein Schatz, der da gehoben wird. Und diese Würde kommt eben nicht durch Status, Macht, Geld, Gesundheit, sondern diese Würde ist einfach dadurch da, dass ich dieses Leben leben darf, dass ich geboren bin. Ein Schwerstbehinderter hat dieselbe Würde wie wie ein Verbrecher, ja? Oder wie jemand, den wir bewundern. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser erste Satz des Grundgesetzes ist wirklich eine Frucht von Groll und Schrecken, Angst und Not.
Und zugleich ja so tief und so, ja, maximal berührend und tatsächlich, ne, absolut unantastbar, ja.
Und wenn wir in einer Gesellschaft leben wie der, also weil du das Kollektiv ansprichst, in der so viel von Status, Leistung, Macht, Anerkennung abhängt, ist das wirklich, es ist wie ein Gegendot. Es ist wirklich wie ein Heildot, weil es uns befreit aus diesem Gefängnis, dem seelischen Gefängnis, auf all die Drücke, die von außen kommen, antworten zu müssen, so wie es von außen erwartet wird. Nein, wir sind frei. Wir sind frei. Die Würde ist ein Geschenk Gottes, würde ich jetzt spirituell sagen. Sie kommt nicht durch die Welt, sondern sie kommt aus dem, was wir in der Essenz sind.
Durch uns,
Durch das, also spirituell gesprochen, durch das göttliche Innewohnende, das verleiht uns die Würde. Aber ich frage dich jetzt mal umgekehrt, was ist denn für dich die Frucht deines Trauerns?
Die Frucht meines Trauerns ist eine ganz große Akzeptanz eines Neuen. Es ist ja etwas absolut Unbekanntes für mich gewesen. Also sicherlich hat man schon viele kleine Tode erlebt, wenn irgendwie Tiere gestorben sind. Ne? Also es ist mit uns, ja. Das ist auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, liebe Barbara. Es ist natürlich auch jeden Tag, ja, gehen wir abends in den Schlaf, verabschieden den Tag, stehen am nächsten Morgen wieder auf. Ne? Es ist ein permanenter Wandel. Und die Frucht ist die große Dankbarkeit, die unter all dem liegt, weil das ist einfach Liebe. Ja? Also du trauerst natürlich umso stärker du geliebt hast. Und das erfüllt mich einfach mit ganz großer, ja, ich sag's nochmal, mit ganz großer Dankbarkeit. Und das ist so die Frucht, die aber auch wirklich eine ganze Weile gebraucht hat, natürlich irgendwo sich zeigen zu können, weil am Anfang ist alles einfach im kompletten Autopiloten, im kompletten Schmerz, im Funktionieren, da gibt's gar keine Möglichkeit von Annahme, sondern da ist irgendwie pure Verzweiflung. Es gab auch wirklich Momente, wo ich dachte, puh, wie geht's weiter? Wie geht es für mich weiter? Weil zeitgleich ist nicht nur Lars verstorben, sondern auch der Freundeskreis hat sich gedreht. Oh,
Ja,
als
das hast du mir mal erzählt.
ja.
Also, was war deine Erfahrung mit deinem Umfeld? Also, du bist ja eine sehr vitale, also outgoing, eine sehr vitale, sehr nach außen auch gerichtete Frau, die Bühnen hat und im Leben aufzutreten weiß. Was ist denn deine Erfahrung gewesen, als du diesen Schock, es war ja wohl ein Schock, als du diesen Schock erlebt hast mit deinem Umfeld?
Also da gab es natürlich diejenigen, die nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Aber das ist einfach das grundsätzliche Thema wieder, ne, was wir vorhin auch hatten. Also die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit. Das rückt ja plötzlich komplett, ne, es steht vor dir. Insbesondere wenn es natürlich irgendwie ein Mensch ist, der in der Blüte, in der Mitte seines Lebens verstirbt, plötzlich. Das führt natürlich vielen Menschen einfach diese Endlichkeit ganz schnell vor Augen.
Aber wie haben diese Menschen auf dich reagiert?
Ja, ich hatte Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen, also auch wirklich zu sagen, ne, was ich brauche. Viele habe ich erstmal weggestoßen, weil ich auch gar nicht die Kraft hatte, das zu kommunizieren, weil ich es auch gar nicht wusste am Anfang, was ich wirklich brauche. Und es gab natürlich aber auch einige, die mit dieser Trauer überhaupt nicht umgehen konnten, weil die nicht anders kannten. Ja? Also es gab immer irgendwie große bunte Tafeln mit vielen Gängen und Blumendeko und Fröhlichkeit. Und das war natürlich irgendwie erstmal nicht mehr in meinem Umfeld. So, und das war wie so ein Sieb. Ja? Also die haben sich irgendwie, haben sich ihren Weg da durchgebahnt und sind durch dieses Sieb gelaufen, geflossen. Das war echt schwer am Anfang. Und zeitgleich haben sich natürlich ganz viele neue Türen geöffnet. Ja, also ich glaube, dafür sind solche Momente auch da im Leben. Und wenn du, oder andersrum, ich spreche jetzt von mir, ne? Also wenn ich das nicht als meine persönliche Chance begreifen würde, dann würde ich dieser Situation, die passiert ist, einfach nicht den Raum geben. Ja, also ich glaube ganz fest daran, dass ich da irgendwie von Lars auch ein Stück weit eine Aufgabe bekommen habe, ja? Vielleicht auch das an andere weiterzugeben. Also
So ja jetzt auch dein Buchprojekt.
ja, ich genau so jetzt auch mein Buchprojekt, mit dem ich ja wirklich lange gehadert habe. Du weißt es, ne? Also ich habe wirklich 7 Jahre habe ich damit gehadert. Irgendwie hat es, braucht es meine Stimme noch? Also es gibt so viele Bücher über Tod und Sterben und, ne, also braucht es das noch? Und selbst wenn es nur einer Person hilft, habe ich das Gefühl, ja, das braucht es, ja, um auch irgendwie eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen zu zitieren, also Joan Didion, es braucht Geschichten, um zu leben, ja, die braucht es. Und ja, und wenn sich nur einer berührt fühlt und dadurch vielleicht irgendwie einen Impuls bekommt, habe ich schon ganz viel erreicht, ja.
Ja, und auch die erste Person kannst du selbst sein.
Genau, also ich erzähle mir ja selber die Geschichte, ne? Also es ist
Genau.
immer ein eigener Heilungsprozess. Also ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, so als Journaling, einfach um es zu konservieren, nichts zu vergessen, den Moment einfach wirklich einzufrieren. Ja, und jetzt wird es größer. Also jetzt bekommt es so bisschen mehr Raum und auch wirklich den Mut, es mit anderen zu teilen.
Genau. Und ich meine, da sprichst du etwas an, was, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass wir, und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Interviews mache in YouTube und im Podcast, das ist ein solches Tabu in unserer Gesellschaft, dass das Leben vergänglich ist und dass Tod und Sterben einfach wegdefiniert werden.